Was für ein Gott, haben wir gehört in diesem Lied, gesungen von einer Gemeinde, einer Gruppe von Menschen, deren Antlitz man es ansieht, Gott ist bei ihnen und sie sind bereit, ihm das Lob zu bringen, das ihm gebührt. Welch eine Gemeinde, die so ein großes Lob hat. Wir wollen uns ein Beispiel nehmen daran, die bereit sind, für Gott aufzustehen, zu singen, ihn zu loben, ihn zu preisen. Auch wir haben heute am Nachmittag Gemeindeversammlung, auch eine Art Dienst zu tun für das Werk, das Gott hier begonnen hat. Rechenschaftsbericht, Erklärung, was getan wurde, was getan werden soll in Zukunft, nehme ich an. Vielleicht auch, dass wir darüber reden, was wir in nächster Zeit in unseren Bibelstunden für ein Buch durchnehmen, worüber wir uns dann wieder unterhalten wollen in unseren Bibelstunden. Ist das ein Brief oder ist das ein Evangelium, wofür ich plädieren würde? Denn ich glaube, das Evangelium wird uns allen gut tun, zu lernen von unserem Herrn, vielleicht noch mehr, dass wir die Bereitschaft finden, zu kommen und mitzuarbeiten an diesem Wort, das uns der Herr sagen will, zur Erbauung unserer Person für Gott und auch für die Gemeinde. Warum würde ich sagen, plädiere für ein Evangelium? Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist keine theoretische Nachricht, die wir einfach so aufnehmen und wieder auch vergessen können. Es ist viel mehr. Das Evangelium ist die lebensverändernde Kraft Gottes. Das müssen wir bedenken. Das Evangelium ist die lebensverändernde Kraft Gottes. Das heißt, Gott will uns verändern. Er will etwas tun mit uns. Von dem Tag an, wo wir unser Leben übergeben haben, wo wir uns bekehrt haben, haben wir uns weggewandt vom Leben in der Sünde, sind umgekehrt zu Gott, zu einem Leben mit Jesus in der Liebe und im Segen. Und von da an will uns Gott verändern. Gott will uns so verändern, dass wir durch unser Getreusein zu ihm einmal das empfangen werden, was er denen, die ihm treu sind, auch letztendlich geben will. Gott will etwas geben. Wir müssen uns nicht umsonst bemühen, aber wir sollen treu sein, damit er uns den Lohn geben kann. Ich lese dazu aus dem Buch der Offenbarung in Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Schon am letzten Sonntag haben wir etwas aus diesem Wort gehört. Ich hatte schon Angst, Franz Seiser nimmt mir die Predigt vorweg, aber er hat umgeschwenkt ins Neue Testament und über Licht und Salz dann gesprochen. Das war sehr gut. Man kann es auch anders sehen. Gott will uns verändern und will uns etwas geben. Er schreibt diese Worte an die Gemeinde in Smyrna. Jesus diktiert dem Johannes, was er der Gemeinde mitteilen soll. Die Gemeinde in Smyrna ist eine typische Gemeinde. Und sie hat Großes von Gott zu erwarten. Und er sagt zur Gemeinde, schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß deine Trübsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von Seiten derer, die sich Juden nennen und es aber nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet Trübsal haben, 10 Tage lang. Du aber sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist es, was Gott uns, seinen Kindern, geben will. Die Krone des Lebens. Das heißt, das Buch der Offenbarung will Menschen in Leid und in der Verfolgung fähig machen, tapfer bei ihrem Herrn und Gott auszuhalten. Nicht abzuweichen, nicht abzuschweifen, nicht oder niemals aufzugeben. Und die Gemeinde in Smyrna ist eine typische Gemeinde dafür. Denn sie weiß vom Leiden und sie weiß auch um das Leid. Aber sie weiß auch, denn es wird ihr zugesagt, den Christustreuen, denen, die Christus treu sind, ist das Ziel ganz gewiss. Er wird ihnen die Krone des Lebens geben. Paulus hat viel durchgemacht in seiner Nachfolge, in seinem Dienst am Wort, an den Gemeinden. Und er ist ja verfolgt worden. Er musste manches leiden, vieles leiden. Schläge, Peitschenhiebe, Gefängnis, an den Block geschmiedet, verspottet, ja, gesteinigt, fast bis zu Tode. Aber er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht, denn er wusste, warum er nicht aufgibt. Sagt er dann, dem Timotheus sagt er das, er schreibt es ihm in einem Brief. Er sagt, ich weiß, hinfort, in Zukunft, liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Diesem Wissen ist er hingegangen und hat seinen Dienst an Gott getan. Ganz gleich, was man ihm angedroht und angetan hat. Der Weg in der Nachfolge ist oft schwierig. Aber die Christustreuen sind im Leiden nicht allein. In Krankheit, in der Not, in Schwierigkeiten. Durch diese der Weg hineinführt, um Jesu Willen, ist manchmal nicht leicht zu beschreiten. Einsamkeit kann uns befallen, hat uns befallen. Wir wissen es ja noch, als wir uns bekehrt haben und die Leute in unserer unmittelbaren Freundschaft erfahren haben, dass wir jetzt Christ geworden sind. Sie haben uns ausgelacht, verspottet, sind nicht mehr mit uns mitgezogen. Sie wollten, dass wir mit ihnen gehen und konnten nicht verstehen, dass wir anders geworden sind. Gott hat ja unser Leben verändert. Wir haben die lebenverändernde Kraft Gottes in Anspruch genommen. Wir haben uns umwandeln lassen von ihm. Und wenn der Weg oft auch in tiefe Nacht hineinführt, von Freunden verlassen, verspottet, oft auch Dummköpfe genannt werden, müssen wir einstecken können. Für manche ist es nach der Bekehrung tiefe, finstere Nacht geworden. Sie wurden verstoßen von der Familie, durften nicht mehr nach Hause kommen, hatten keine Familie mehr. Da ist es Nacht geworden. Manche haben auch den Tod erlitten. Und viele haben den Tod um Jesu Willen erlitten, in der Nachfolge, weil sie getan haben, zu dem sie Gott verändert hat. Denken wir an Stephanus. Kaum war die erste Gemeinde geboren in Jerusalem, und sie haben ihn gebraucht zum Dienst in der Gemeinde, wurde er schon von den religiösen Führern dieses Volkes angeklagt, verfolgt, gestellt. Er wurde auch verhaftet, verurteilt zum Tode und schlussendlich mit Steinen erschlagen. Welch furchtbarer Tod, um Jesu Willen. Aber er hat es durchgestanden. Danach sind viele Christen, weil sie sich von Gott nicht losgesagt haben, von Jesus nicht getrennt haben, um ihres Glaubens willen verbrannt worden. Ein schrecklicher Tod, den sie erlitten haben, um Jesu Willen, in der Nachfolge. Und ganz besonders Tod um Jesu Willen ist uns von einigen Märtyrern bekannt, die bis zum Tod durchgehalten haben, treu geblieben sind, aber auch dann die Krone des Lebens bekommen haben. Denken wir an Dietrich Bonhoeffer. Um seines Glaubens und seiner Arbeit in der bekennenden Kirche damals, die ja vom Regime verboten worden war, hat er durchgehalten, Wort verkündigt, viel getan für Gott. Er wurde ins Gefängnis gesetzt, lange Zeit. Er wollte heiraten. Er hat eine Freundin gehabt, die er sehr lieb gehabt hat. Sie wollten heiraten, konnte nicht. Wenn er sich abgewandt hätte von Jesus, wäre es möglich gewesen. Er hat zu Jesus gehalten. Und noch im Gefängnis, als er dann ins Konzentrationslager eingeliefert wurde, hat er zu seinem Gott gehalten und hat gesagt und geschrieben, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und bewahret wunderbar. Das wusste er in seinem Innern. Gott ist bei ihm. Hat es auch weiterhin ausgedrückt. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und als man ihn dann eines Morgens brutal geweckt hat, um ihn in aller Herrgottsfrühe zum Galgen zu führen, da berichtet ein Augenzeuge, dass er unterwegs gebetet hat zu seinem Gott, hingebungsvoll, nicht vorwurfsvoll, hingebungsvoll gebetet. Er wusste, Gott ist bei ihm. Denn der, der zur Treue aufruft, der ist bei den Seinen, ob in Krankheit oder in anderen seelischen Nöten, auch in der Verfolgung. Und auf ihn sollen wir hören. Und dieses Hören müssen wir üben, müssen wir praktizieren. Den Gemeinden in den Sendschreiben wird es befohlen von Jesus. Wer ein Ohr hat, der höre, sagt er, was der Geist den Gemeinden sagt. Der höre. Ja, was sagt der Geist den Gemeinden? Schon vorher haben Propheten zu den Gemeinden geredet, zu den Menschen geredet und haben gesagt, dass sie hören sollen. So sagt auch der Prophet Jesaja in Kapitel 55, Vers 3. Neiget euer Ohr, kommt zu mir und höret, so wird eure Seele leben. Kommt und höret, so wird eure Seele leben, spricht der Herr. Und auch Jesus Christus hat dieses Wort gebraucht, diese Ermahnung an die Menschen, sie sollen hören, nicht die Ohren verschließen vor dem Wort Gottes. In Markus 7, Vers 14, da sagt der Herr Jesus, höret mir zu und verstehet, damit wir lernen. Und was sagt der Geist den Gemeinden? Was sagt der Geist der Gemeinde in Smyrna? Sie bekommen ein Lob. Die Gemeinde in Smyrna ist eine von den zwei Gemeinden, an denen ein Sendschreiben ergangen ist, die keinen Tadel bekommen haben, nur ein Lob. Sie ist bekannt durch ihr geduldiges Leiden, spricht der Herr in Vers 9. Du bist reich, sagt er, die Lästerung von Seiten derer, die sich Juden nennen und es nicht sind. Die sind eine Synagoge Satans. Die haben ihnen so hart zugesetzt. Sie bekommen keinen Tadel, nur eine Weisung. Sei getreu. Du sei aber getreu. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Es kann jeder halten, wie er will. Ich kann mich nicht damit begnügen, zu sagen, ich bin bekehrt. Ich habe mein Leben Jesus übergeben, auch meine Sünden. Er hat sie mir verziehen. Ich bin getauft auf seinen Namen. Mir kann nichts mehr passieren. Ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Etwas anderes belehrt uns doch dieses Wort. Sei getreu, sagt er. Ich habe dich errettet, aber jetzt sei du getreu. Ich will dir etwas geben, die Krone des Lebens. Ich will dein Leben verändern, dass du diese Krone erreichen kannst, bekommen kannst. Du aber sei getreu. Es hilft nichts, wenn ich denke, ja, Herr, du vergibst mir immer wieder. Ich kann tun, was ich will. Wenn ich auch nicht gehorsam bin, dann vergib mir immer wieder. Lassen wir uns nicht von solchen Gedanken von dem Lohn der Krone des Lebens abbringen. Gott verheißt der Gemeinde in Smyrna die Krone des Lebens in Vers 10. Und sie muss sehr viel leiden und erdulden. Die Verantwortlichen der Gemeinde in Smyrna, der Umgebung, die religiösen Führer des Volkes, die bekommen eine harte Note. Sie werden eine Synagoge Satans genannt. Die religiösen Führer, die das Volk im Wort Gottes unterrichten sollen, ihnen im Glauben ein Vorbild sein sollen, ihnen weiterhelfen sollen im Glaubensleben, sie sind eine Synagoge Satans. Was ist das, eine Synagoge Satans? Was sind das für Menschen, die dieses Volk leiten sollten? Die Führer des Volkes waren korrupt, machtgierig und verachteten das einfache Volk. Korrupt, gierig und verachteten das einfache Volk. Das waren die Lehrer in dieser Gegend, zu denen die Leute hätten kommen können, um von ihnen Weisung fürs Leben zu erhalten. Die jüdische Synagoge in Smyrna, das sind Juden, die die Botschaft von Jesus Christus ablehnen und auch die Wiederkunft Jesus ablehnen, wie können sie ein Volk führen? Sie sagen zwar, wir dienen Gott, stellen sich breit hin vor das Volk, verrichten Gebete für Menschen, aber sie geben ihnen nichts. Und ihr Widerstand gegen Christus zeigt, sie sind in Wirklichkeit unter der Macht satanischer Finsternis. Unter der Macht satanischen Finsternis. Trotz ihres frommen Gehabens und Getue und ihren Aussprüchen, die sie großspurig an den Tag legen. Auch das wusste der Apostel Paulus. Und er urteilt scharf über diese Menschen und über das, was sie von sich geben. Und er schreibt es auch den Korinthern in einem Brief, damit sie nicht in dieselbe Fahrwasser hineinschlittern. Er macht sie aufmerksam, macht ihnen Mut. 2. Korinther 4, Kapitel 4, Vers 3 und 4. Er weiß, dass den Juden in Smyrna das Evangelium nicht sagt, dass es ihnen verborgen ist, weil sie so leben, in der Gottesferne. Und er schreibt dann, ist aber unser Evangelium auch verhüllt? Ist es verhüllt? So doch nur bei denen verhüllt, die verloren gehen. Denen ist es verhüllt, in denen der Gott dieser Welt die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat. Satan hat ihnen die Gedanken verblendet, damit sie nicht schauen können, damit sie nicht sehen, die Erleuchtung durch das Evangelium von Jesus Christus, von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist. Damit sie das nicht sehen können, hat ihnen Satan ihre Gedanken verfinstert, verdunkelt. Die können leben damit. Ich glaube, wir nicht. Die Heiligen, das heißt die Gläubigen von Smyrna, die wurden ja von den Juden sehr hart angegriffen. Aber sie folgen keinem Unwürdigen nach. Sie folgen Jesus nach. Und er wird sie sicher führen. Nicht alle Gemeinden, an denen ein Sendschreiben ergangen ist, bekommen ein Lob. Manche bekommen einen Tadel, manche einen furchtbaren Tadel. Denken wir an die Gemeinde in Ephesus. Gott sagt, ich weiß, du hast etwas getan. Ich weiß um deine Werke. Aber ich weiß, du hast meine erste Liebe verlassen. Oder deine erste Liebe verlassen. Gleichbedeutend, du stehst nicht mehr unter der lebensverändernden Kraft Gottes. Du lässt dich nicht ändern, du bist stur. Du willst den Weg gehen, den ich dir nicht zeigen kann. Du lässt dein Leben nicht verändern. Gehst im selben Fahrwasser dahin und so weiter. Dann auch die Gemeinde in Laodicea, die jetzt noch schlimm erwischt mit dem Urteil Gottes. Auch sie haben etwas Gutes getan. Aber er muss ihnen dennoch sagen, wenn du doch kalt wärst oder wenn du heiß wärst oder warm wärst, du aber bist lau, und so will ich dich ausspeien aus meinem Munde, spricht der Herr. Stellen wir uns das vor, wenn Gott sagt, die Gemeinde Bergmanns Mission Anfang, die muss ich ausspeien, die will ich nicht mehr. Warum? Weil sie lau geworden ist. Gott bewahre uns davor, vor einem solchen Urteil. Denn gerade in kritischen Stunden und Abschnitten unseres Lebens ist treu geboten. Da heißt es, treu zu Gott zu stehen. Wenn ich etwas tun will, muss ich mich prüfen. Soll ich das tun? Soll ich dahin gehen? Muss mich entscheiden. Und ich muss mich an die Treue erinnern, dass ich Gott treu sein darf oder soll und nur auf ihn hören soll. Treue, was ist Treue? Treue ist eine Frage des Vertrauens. Dieses Vertrauen gewinnen nur in der Vergebung unserer Sünden. Gott war treu, er hat uns vergeben. Wir haben nichts dazu getan. Er will uns verändern. Wir haben Vertrauen gehabt zu ihm, haben ihm unser Leben anvertraut, übergeben bei der Bekehrung und sollen auch mit ihm weitergehen und unser Leben nach seinem Willen zu unserem Guten verändern lassen. Ihm haben wir unser Leben anvertraut. Ihm haben wir das Vertrauen ausgesprochen. Und das ist wichtig. Und von dieser Basis aus und nur von dieser Basis aus kann in schweren Umständen, wenn wir geprüft werden, der unbedingte Gehorsam in beharrlicher Treue geübt werden. In beharrlicher Treue, dass wir nicht abweichen von dem, was Gott von uns möchte. Und diese Basis ist notwendig, damit wir die lebensverändernde Kraft auch praktizieren können in unserem Leben. Sind keine Schmeichelworte, die ich heute sage, aber sie trifft jeden von uns, auch mich. Wir können nicht anders, als unser Leben von Gott verändern lassen für ihn, damit er uns die Krone des Lebens geben kann. Ich glaube nicht, dass eine einmalige Bekehrung genügt, um alles vergeben zu lassen, was wir in unserem weiteren Leben falsch machen. Er hat gesagt, sei getreu, sei du getreu, ich will dir ja was geben. Nur er hat den letzten Durchblick. Wir haben ihn nicht. Wir sehen nur das, was kurz vor uns liegt, was wir jetzt vorhaben, wie wir gehen sollen, aber wir sehen nicht ganz durch. Aber Jesus hat den letzten Durchblick. So ähnlich wie bei einem Soldaten an der Front. Der sieht auch nur die vor ihm liegende Kampfhandlung. Mehr sieht er nicht. Die anderen, die ihn da nach vorne schicken, die sehen mehr. So auch Gott. Er schickt uns in den Kampf, in das Leben, mit seiner Hilfe. Er sieht mehr, er hat den letzten Durchblick. Und er ist dem Teufel gewachsen, was alle anderen nicht sind und sonst niemand ist, nur Jesus. Er ist dem Teufel gewachsen. Er hat es bewiesen in der Versuchung, als er so lange Zeit gefastet hat, 40 Tage, nichts zu sich genommen hat, geschwächt worden ist durch die Entbehrungen. In diesem Moment, in seiner Schwachheit, da hat der Satan versucht, ihn zu Fall zu bringen, ihn zu überlisten und damit er etwas tut, was gegen Gottes Ordnung ist. Zuerst hat er ein Gebiet gezeigt, wo lauter Steine waren, hat er gesagt, sprichst du den Steinen, dass sie Brot werden? Was hat Jesus gesagt? Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das hat ihm geantwortet. Dann hat ihn auf den Tempel geführt, auf die höchste Zehne, und hat gesagt, stürze dich hinab, es kann dir nichts passieren, denn Engel werden dich auffangen. Jesus hat ihm geantwortet, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. So hat er geantwortet. Und darum setzt er auch aller Trübsal die Grenzen. Auch das ist im Vers 10 angedeutet. Und er sagt, fürchte nichts, was du leiden wirst. Ihr werdet ins Gefängnis kommen. Ihr werdet Trübsal haben, aber nur 10 Tage lang. Das heißt nicht, dass es genau 10 Tage sein müssen. Können 10 Wochen sein, 10 Monate oder länger. Aber die Grenzen setzt er fest, wann das Leid aufhören muss, wo es dich nicht mehr treffen darf. Er setzt die Grenzen und gibt dann die Krone des Lebens, die nur er zu geben vermag. Unser Herr und König, Jesus Christus, er hat das letzte Wort. Nicht der Teufel, wie viele glauben, und auch nicht seine menschlichen Werkzeuge. Auch sie haben den Endsieg nicht zu vergeben. Wo sind sie denn, die uns verhöhnt und verspottet haben, die uns Dummköpfe und verschiedenes mehr gescholten haben, uns gehandelt haben? Wo sind sie denn? Viele sind nicht mehr da, manche stehen schon vor Gottes Thron und werden die Krone nicht empfangen. Keinen Lohn, der sie erfreuen könnte, der sie in den Frieden bringen könnte. Und sie haben auch keine Kronen zu vergeben, obwohl sie so klug geredet haben und uns gesagt haben, alles, was wir falsch machen. Sie haben keine Kronen zu vergeben, allein nur der Herr Jesus Christus. Und er sagt es euch auch, sei getreu. Und ich will dir die Krone des Lebens geben. Im Garten Eden, als die ersten Menschen von Satan zur Sünde verführt wurden, da ging es ihnen gut. Sie hatten überhaupt keine Sorgen. Gab es noch keine Krankheit, kein Leid, keine Schmerzen, keinen Tod, gar nichts. Leben in Hülle und Fülle, bis der Satan an sie herantrat, um auch sie zu versuchen. Und er sagt, was? Ihr glaubt, ihr werdet Nachteile haben, wenn ihr von dem Baum des Lebens esst? Ihr werdet doch nicht sterben, lasst euch doch das nicht einreden. Im Gegenteil, euch werden die Augen aufgehen, wenn ihr davon isst. Ihr werdet wie Gott sein. Das will Gott nicht. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das hat er zu ihnen gesagt. Und am Ende war doch Jesus der Letzte, der auf dem Kampfplatz noch war. Wo war denn der Versucher, als Jesus dann in der Morgenkühle durch den Garten ging und die beiden Sünder rief mit Namen, Adam, wo bist du? Da hört er die Antwort, wir haben uns versteckt, weil wir uns schämten, weil wir nackt sind. Wieso wisst ihr auf einmal, dass ihr nackt seid? Habt ihr etwa? Ja, mit Ausreden haben sie es zugegeben. Die Schlange hat uns verführt. Meine Frau hat mich verführt, da haben wir gegessen. Nur Ausreden, die Gott nicht akzeptieren kann. Jesus ist der Letzte auf dem Kampfplatz, der noch da ist, wenn alle anderen dann weggenommen worden sind. Und er, nur Jesus, füllt das Sehnen der Seinen. Die Kranken sehnen sich nach Gesundheit. Nur Jesus kann es geben. Er gebraucht Ärzte dazu, dürfen wir sicherlich von ihm sagen. Aber er stillt das Sehnen der Seinen. Er gibt ungetrübte, ungebrochene Lebensgemeinschaft mit ihrem Herrn. Da müssen wir nicht warten, bis wir einmal vor ihm stehen. Das bekommen wir jetzt schon. Darum sind die jungen Menschen so gesegnet, weil sie jetzt schon ihr ganzes Leben unter der Gnade Gottes und der lebensveränderten Kraft Gottes leben, gestalten können. Das hat so große Vorteile. Sie bekommen jetzt schon die wunderbare Lebensgemeinschaft mit Jesus zu spüren. Er wird sie führen und tragen durchs Leben. Sei nicht verzagt, was auch geschieht. Gott wird behüten dich. Er schenkt ein gekröntes Leben dann auch in der Ewigkeit, wenn wir einmal vor ihm stehen. Endlich dann wird der Sieg der Gehorsamen, derer, die treu sind, bei Gott auch im Leben sichtbar. Sie werden ihren Lohn bekommen. Aber es heißt, sei getreu. Nicht tu, was du willst. Alles ist richtig. Er hat immer wieder zur Treue und zum Gehorsam aufgerufen. Wie oft haben wir das in den letzten Jahren, in den Bibelstunden gelesen und gehört, darüber gesprochen. Viele von uns haben es auch ausgelegt. Gott hat immer gesagt, ihr müsst nur gehorchen. Dann bin ich bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt, so wie es auch Jesus gesagt hat. Aber Israel war heute auch nicht gehorsam. Sie haben dem alten Josua versprochen, als er schon sterbenskrank war und er noch einmal seine Getreuen um sich versammelt hat, sie gefragt hat, wem wollt ihr dienen? Dem Äon dieser Welt, dem Satan oder dem Gott dieser Welt, eurem Gott? Sie haben geschrien, dem Herrn wollen wir dienen, dem Herrn wollen wir dienen. Aber sie haben es nicht gehalten, nicht getan. Jesus hat immer gesagt, Gott hat immer gesagt, erinnert euch, wenn es euch gut geht, warum es euch gut geht, wovor ich auch euch herausgeführt habe. Und auch der Prophet Jesaja sagt es ihnen eindringlich, in Kapitel 13, Vers 5 und 6, ich habe dich erwählt, spricht er zum Volk, ich habe dich in der Wüste erwählt. Ich habe dich geweidet in dem Land der Glut, von Ägypten heraus, von der Knechtschaft, von der Sklaverei, durch die Wüste, hat ihnen Speise und Trank gegeben. Aber er sagt weiter, dass sie satt geworden sind, vergaßen sie meiner. Als es ihnen gut ging, haben sie auch mich vergessen. Das war ihr Fehler. Das war der tödliche Fehler. Und so sagt auch der Prophet dann in Vers 9, ich verderbe dich, Israel. Ich verderbe dich, Israel, weil du das getan hast. Sie hatten die Wahl, die Krone des Lebens oder das Verderben. Und nur diese eine Wahl haben wir auch. Durch unser Getreusein, indem wir unser Leben verändern lassen, durch die lebensverändernde Kraft des Evangeliums uns umkrempeln lassen zu einem Leben mit Christus und leben und die Krone empfangen oder ins Verderben schlittern. Wie viele, die geglaubt haben, sie wissen es besser, sie brauchen dem Wort Gottes nicht unbedingt so zu folgen, wie er es will. Das beginnt schon Im Alten Testament, in den Sprüchen, werden wir darauf hingewiesen, dass wir den Herrn erkennen sollen und dass das eine Weisheit ist, wenn wir Gott erkennen. Da sind wir weise. Wir dünken uns oft sehr klug, ja. Aber wenn wir den Herrn nicht erkennen, sind wir nicht weise. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hier beginnt unsere Erkenntnis, wenn wir Gott Ehrfurcht entgegenbringen, wenn wir ihn fürchten. Denn er kann Verderben geben oder die Krone. Und es heißt weiter, nur die Dummen, die Törichten, verachten Weisheit und die Zucht. Niemand will sich gern züchten lassen. Gott will uns dabei nicht schaden. Er will nur unser Leben verändern. Durch sein Evangelium, das wir, wünsche ich mir auch in Zukunft, mehr beachten werden. Die Dummen verachten auch die Gnadengabe Gottes. Und die ist sehr viel wert, dass wir die Gnadengaben Gottes annehmen und empfangen. Denn die Gnadengabe Gottes bleibt nicht hinter der Übertretung der Sünden zurück oder der Gebote zurück. Die Gnadengabe Gottes bleibt nicht hinter der Übertretung zurück. Ja, sie ist sogar überströmend in ihrem Reichtum und in ihrem Segen, den ich euch und uns allen von Herzen wünsche, zu unserem Heil, zum Empfang der Krone und zu unserer Freude in der Nachfolge. Amen.